Deutschlandfunk Kultur Lesart.
1964 drohte der Einzug der Roboter. 1978 die Computerrevolution. Beide Male dem Spiegel eine alarmistische Titelstory wert. 2022 sind wir immer noch nicht durch mit dem Thema, denn die Digitalisierung ist eine träge Transformation. So der Titel eines durchaus kritischen Essays von Johanna Sprondel und Sascha Friesicke, einer Philosophin und einem Wirtschaftsingenieur. Letzterer ist jetzt bei mir im Studio. Guten Tag, Herr Friesicke.
Schönen guten Tag.
Das abstrakte Konzept digitale Transformation hat es geschafft, zu einer Art gesellschaftlichen Sehnsuchtsort unserer Zeit zu werden. Schreiben Sie beide. 64, 78 war das noch eine Horrorvision. Wann ist denn das umgekippt oder schwingt immer noch Angst mit?
Ich glaube, Angst schwingt grundsätzlich immer mit. Das erste Kapitel heißt Stets bemüht. Und das war der Working Title eigentlich für das Buch, weil wir darüber schreiben wollten, was wir unter digitaler Transformation so überall in Organisationen sehen. Und was da nicht passiert, ist, dass das irgendwie komplett übersehen wird oder dass niemand daran arbeitet, sondern alle sind fleißig dabei, irgendwas zu digitalisieren. Und trotzdem haben wir das Gefühl, so richtig funktioniert es nicht.
Unglücklicherweise, noch ein Zitat, wird Digitalisierung oft mit Transformation verwechselt. Was ist denn bitte der Unterschied?
Ich glaube, das ist wirklich eine Kernherausforderung. Digitalisierung ist erstmal nur die Übersetzung etwas Analogem in etwas Digitales. Das heißt, die Art und Weise, wie ich es aufschreibe, verändert sich. Wir hatten früher eine Schallplatte und heute haben wir das irgendwie als MP3. Die Musik ist aber immer noch die gleiche. Die wird dadurch nicht besser oder anders. Und darin sind wir eigentlich sehr gut, in diesem Digitalisieren, in diesem 1:1 Übersetzen, weil wir am Ende gucken können, ist das Digitalisat gut? Können wir es vergleichen mit dem Original? Ja, sieht so aus wie vorher. PDF sieht aus wie die DIN-A4-Seite, wunderbar, haben wir gut digitalisiert. Digitale Transformation bedeutet jetzt, dass sich der Wesenskern verändert. Also wir nutzen digitale Technologien als Grundlage und das, was wir darauf bauen, ist ganz anders als das, was wir früher benutzt haben.
Also
das
mit der PDF mache ich was anderes als mit der ausgedruckten
Seite. Wir
kennen das alle
beispielsweise von unseren Karten.
Landkarte.
Landkarte heute im Handy funktioniert total anders, als diese Faltkarte früher funktioniert hat. Da sind jetzt Informationen drin, wie der aktuelle Stau oder wo das Benzin am günstigsten ist oder welche McDonald's-Filiale am besten funktioniert an der nächsten Autobahnraststätte, die auf der Karte nicht drauf gewesen sind. Das heißt, die Karte an sich hat sich gewandelt im Zuge der Digitalisierung. Und die Herausforderung ist, bei so einer digitalen Transformation ist das ergebnisoffen. Wir wissen nicht genau, wo das hingeht. Wir wissen nicht, was am Ende genau rauskommt. Wir müssen das aushandeln mit dem, was ich so als Gesellschaft möchte, welche Ansprüche ich habe, auch was technisch möglich ist.
So, Sie sagen, wir wissen das nicht. Alle anderen außer Ihnen, wirklich alle sagen, wir wissen das genau. Und dadurch entstehen 8 Missverständnisse, so gliedern Sie das Buch. Also 8 Missverständnisse der Transformation. Wir können nicht über alle reden. Ich pick mal 2 raus. Eines dieser Missverständnisse lautet dann, Neues entsteht durch Vernetzung. Was bitte ist da dran? Ein Missverständnis.
Ja, vielleicht hätte man es nennen sollen, Neues steht nur durch Vernetzung. Was mir auffällt in ganz vielen Organisationen, wo so die Idee, dass man innovativ ist, sehr hochgehangen wird, wird sehr viel darauf gesetzt, dass einzelne Teile der Organisation sich vernetzen können, dass man sich treffen kann, dass man sich unterbrechen kann, dass man überall miteinander sich begegnen kann. Und es wird sehr wenig Wert darauf gelegt, dass tatsächlich mal irgendjemand Zeit hat, all diese neuen Ideen, die da entstanden sind, auch ausarbeiten zu können. Das heißt, vieles, was wir irgendwie als tolle Innovationen, als Erfindungen feiern, ist entstanden, weil jemand mal Zeit hatte, etwas wirklich zu durchdenken, in Klausur zu gehen, sich zurückzuziehen, sich zu überlegen, wie machen wir das jetzt, was ist denn die nächste Version davon, die wir tun wollen. Das passiert in modernen Organisationen praktisch nicht mehr. Niemand hat mehr Zeit, wirklich mal etwas zu durchdenken.
Es macht immer Klingeling, Klingeling und die nächste Information ist da oder die Störung durch einen Kollegen, durch ein Netzwerk.
Genau, wir haben in den letzten Jahrzehnten die Kosten für die Vernetzung rapide senken können. Es ist viel, viel einfacher, uns zu treffen, jemanden zu finden, der dazu passen könnte, diese Person anzupingen, diese Person elektronisch zu unterbrechen, aber auch in der Art und Weise, wie wir unsere Büros gestalten, die Person tatsächlich im Büro zu unterbrechen. Wir haben große, offene Büroflächen, wo wir sofort jeden sehen können, hinlaufen können und sagen können, stopp, egal was du gerade machst, ich habe eine Frage, kannst du hier mal kurz Input geben? Das funktioniert sehr gut, das haben wir sehr gut hingekriegt, aber diesen anderen Teil, dieses Zurückziehen, Durchdenken, Abarbeiten, wirklich mal ungestört etwas tun, dafür ist immer weniger Zeit in unserer modernen, sich digitalisierenden Büro. Infowelt.
Wunderbares Wort bei Ihnen. Informationsthrombosen. Bitte, was sind das?
Informationsthrombosen. Menschen, die in einer Organisation eine so zentrale Rolle haben, dass man weiß, da liegt ganz viel des organisationellen Wissens. Deswegen werden die ständig unterbrochen. Und zwar werden die so viel unterbrochen, dass die nicht mehr zu ihrer eigentlichen Tätigkeit kommen. Zu irgendeinem Zweck wurden die ja mal eingestellt, dass man gesagt hat, hier ist das Thema, das bitte abarbeiten. Zur tatsächlichen Abarbeit kommt man aber nicht, weil alle 10 Minuten jemand reinkommt, jemand unterbricht, ob das im Raum ist oder ob das digital ist, und die Person von ihrer eigentlichen Arbeit abhält. Und das kann Formen annehmen. Und in manchen Organisationen, wo ich das sehe, ist das so schlimm, dass eben ein richtiger Thrombosezustand entsteht, dass da alles sich staut, was eigentlich getan werden müsste, weil man gar nicht mehr dazu kommt, weil es so einfach ist, die Person zu unterbrechen. Und ich habe Beispiele gesehen, wo Menschen sich so richtig Sprechzeiten wieder installiert haben, um überhaupt eine Chance zu haben, ihrer eigentlichen Tätigkeit nachgehen zu können.
Anderes Missverständnis, wörtlich. Von überall droht Disruption. Oh, da schauert es mir schon. Und ich habe aber tatsächlich gelernt bei Ihnen, war was erstaunt, dass derjenige, der diesen Begriff quasi als Prophet in die Welt gebracht hat, auch ein mormonischer Prediger war.
Genau, Clayton Christensen, das ist in der Betriebswirtschaftslehre eine ganz schillernde Figur gewesen im frühen 21. Jahrhundert, der eigentlich genau eine Theorie gebaut hat, nämlich diese Theorie der disruptiven Innovation. Und die wird von ganz vielen Menschen verwendet, aber fast nie so, wie er es beschrieben hat. Sondern dieser Begriff wird einfach verwendet. Eigentlich wird er immer so verwendet, dass da etwas kommt, was eine große Veränderung bringt. Und in seiner Theorie, das kommt aus seiner Doktorarbeit, sagt er, es gibt ganz besondere Formen der Innovation. Nämlich solche, wo das neue Produkt, was in den Markt kommt, sehr viel günstiger oder kostenlos ist und ich dann als etablierter Anbieter ein echtes Problem damit habe, weil in einem Preiswettbewerb kann ich nicht gehen, dafür ist das viel zu günstig. Das heißt, ich fliehe ins Luxussegment, schaffe immer mehr Features, die einen immer kleineren Markt interessieren und irgendwann bin ich weg, weil diese sehr günstige oder kostenlose Alternative mich vom Markt drängt. Und tatsächlich war der mormonischer Priester, und wenn man sich so Videos von dem anguckt, TED-Talks und so weiter, dann schillert das auch durch, weil der da sehr priesterhafte Art und Weise gehabt hat, darzustellen, was seine Theorie ist. Und seine große Schwierigkeit war halt, dass das Wort, das er benutzt hat für seine Theorie, unglaublich gut verfangen hat. Alle alles so nennen, es aber nie so beschreiben, wie er das tatsächlich mal definiert hat, sondern eigentlich auf alles draufkleben, so ein bisschen wie die Schlümpfe das Wort Schlumpf verwenden, ist alles irgendwie disruptiv. Und der Fall, den er beschreibt, den es auch tatsächlich gibt, also wenn wir uns beispielsweise an den Brockhaus erinnern, das große Problem ist Brockhaus gewesen, dass man preis-leistungstechnisch mit Wikipedia schwer mithalten kann, weil die ja gesagt haben, hier ist das kostenlos. Das heißt, es gibt solche disruptiven Fälle, aber die sind viel, viel seltener, als wir so landläufig das Gefühl haben, so oft wie wir diesen Begriff hören. Und ganz oft merke ich in Organisationen, dass sie Angst haben vor diesem Gespenst der Disruption. Ich dann zweimal nachhake, ob sie tatsächlich verstanden haben, worum das eigentlich geht in der Theorie. Weil der Fall hier überhaupt nicht eintrifft, sondern einfach jemand anders beispielsweise ein viel angenehmeres, einfacheres oder besser strukturiertes Angebot hat, aber keins, was viel günstiger ist oder gar kostenlos.
Ist nicht ein Teil dieser 8 Missverständnisse darauf zurückzuführen, dass sich bestimmte Worte, die vorher völlig bedeutungslos waren, ganz breit gemacht haben? Also ein Beispiel taucht bei Ihnen auch auf, die Agilität. Und plötzlich entsteht etwas und jeder bezieht sich auf diese Agilität. Und ich als Laie frage mich immer noch, was ist das eigentlich mit dem Agilen?
Ja, das fragen sich wahrscheinlich sehr viele. Und tatsächlich, glaube ich, sprechen Sie da eine gute Beobachtung. Wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser Idee einer digitalen Transformation und sagen, die ist zielunscharf. Wir wissen nicht ganz genau, was da am Ende rauskommen wird. Das heißt, wir müssen uns auf den Weg machen, auf Basis von digitalen Technologien, Angebote, aber auch Abläufe, Prozesse innerhalb von Organisationen zu entwickeln, die anders sind als das, was früher da war. Dann haben wir nicht so richtig Leitplanken, an denen wir langlaufen sollen. Das heißt, wir suchen uns Leitplanken. Und ganz oft werden dafür einzelne Schlagwörter genutzt, die hingestellt werden, um darauf eigentlich alle Probleme zu projizieren, die man sowieso schon immer hatte. Und diese Agilität wird ganz oft einfach ins Feld geführt, weil bestimmte Dinge aufwendig, bürokratisch, zu viele Schritte, als wir hier reinkommen mussten vorhin und mussten mehrere Zettel ausfüllen wegen Corona und auf Papier und abgeben, dass man sagt, das müsste doch agiler funktionieren. Das können wir doch irgendwie digital transformieren. Und dann wird in diesen Begriff der Agilität, der ja eigentlich eine Form von Projektmanagement ursprünglich mal war, all die Sehnsüchte einer Organisation wird da rein projiziert, was zwangsläufig schiefgehen muss, weil dieser eine Begriff einer Organisation, nur weil man den da draufschreibt, nicht dafür sorgt, dass die komplett anders arbeiten wird, wenn Leute in der Organisation über viele Jahrzehnte gelernt haben, so quasi bürokratisch mit allen Abläufen umzugehen. Und dann wird dieses Scheinbild, diese ja, Fata Morgana so in die Richtung hingestellt, wird Agilität drunter geschrieben und dann wundert man sich ein paar Jahre später, dass das so richtig nicht funktioniert hat.
Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen und im alten Verständnis des Wortes agil würde ich sagen, Sie sind ein enorm agiler Gesprächspartner und das hat großen Spaß mit Ihnen gemacht. Vielen Dank dafür. Wir sprachen über den von Ihnen mit Johanna Sprondel zusammen verfassten Weckruf, träge Transformation, welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren. Reklam Verlag, 92 Seiten, 6 Euro. Und das ist, wie man es aus Schulzeiten kennt, vom Reklamheft, ganz ohne Schnörkel, konzise, alles auf den Punkt gebracht.